Wenn Menschen sich fragen, wie sie versorgt, geschützt und geführt werden, greifen sie oft zu ihren eigenen Sicherungsnetzen, von Versicherungen bis hin zu spiritistischen Angeboten. 1. Mose berichtet von einem Gott, der sein Volk in ein gutes Land führt, und 5. Mose entfaltet, wie dieses Volk dort leben soll, versorgt durch Gott, bewahrt vor dunklen Quellen und fest verankert in seinem Reden. Hinter den detaillierten Ordnungen stehen große geistliche Linien, Gott selbst will unsere Versorgung, unsere Sicherheit und unsere Zukunft sein, und er tut das auf eine Weise, die in Christus ihre Erfüllung findet. Gott versorgt seine Diener und teilt sein Essen mit seinem Volk. Vor allem anderen erzählt die Ordnung der Priester und Leviten etwas über Gottes Herz. Der Stamm Levi sollte keinen Anteil noch ein Erbe mit Israel haben. Die Feueropfer des Herrn und sein Erbteil sollen sie essen. Äußerlich bedeutet das Verzicht, kein eigener Boden, keine abgesicherten Felder, keine Grundstücke für die Kinder. Innerlich legt Gott damit eine Spur, der ihm dient, lebt von dem, was auf seinem Altar liegt. Die Leviten nähren sich nicht aus dem, was sie selbst aufgebaut haben, sondern aus dem, was Gott gehört. Es ist mehr als eine pragmatische Versorgungslösung, es ist eine stille Predigt. Der Herr selbst ist der eigentliche Besitz seiner Diener. So heißt es weiter, aber ein Erbteil inmitten seiner Brüder soll er nicht haben. Der Herr ist sein Erbteil. Die Priester aßen von Gottes Speise, sie nahmen diese Speise vor Gott und mit Gott zu sich. Was für ein Segen! Gewiss würden wir es als Ehre empfinden, mit dem Präsidenten unseres Landes zu speisen. Doch noch viel größer ist die Ehre, mit Gott zu essen. Wenn wir mit ihm essen, ermutigt er uns mitunter, mehr zu nehmen, und wir bringen ihm dann unseren Dank dar. Man kann Gott auf diese Weise so genießen, ein solcher Genuss ist ein überaus zärtlicher Segen. Im Licht des ganzen Zeugnisses der Schrift wird sichtbar, wie tief das reicht. Das gute Land ist ein Bild für den allumfassenden Christus, der für Gottes Volk alles sein will, Boden unter den Füßen, Saat, Ernte und Genuss. Wer auf diesem Land arbeitet, wer Christus in den alltäglichen Umständen sucht und erlebt, bringt Frucht hervor, die zugleich Gottes Nahrung und seine eigene Nahrung ist. Die Priester aßen von den Speisopfern, Sündopfern und Friedensopfern, die für Gott bestimmt waren, sie saßen gewissermaßen mit Gott an einem Tisch und aßen mit ihm. Was damals kultischer Dienst war, wird im neuen Bund zu einer inneren Wirklichkeit, alle, die Christus gehören, sind eine heilige Priesterschaft. Wenn ein Mensch Christus vertraut, ihn im Wort, im Gebet, im Gehorsam und im stillen Ausharren im Alltag kostet, beginnt sich etwas zu verändern, Sicherheit löst sich langsam von Besitz, Leistungen oder Anerkennung. Das Herz lernt, dass die tiefste Zukunft nicht in einem Kontostand steckt, sondern in einer Person. So erwächst eine neue Freiheit, nicht sorglos, aber innerlich getragen. Wer sagen kann, der Herr ist mein Erbteil, entdeckt, dass das Leben, bei allen Lasten und Spannungen, immer wieder zu einem gemeinsamen Mahl mit Gott wird. Diese Erfahrung ermutigt, auch in unsicheren Zeiten zu bleiben, wo Gott uns hingestellt hat, und mit leeren Händen zu erwarten, dass er selbst uns sättigt. Die Erinnerung an Levi stellt uns leise vor die Frage, wovon wir eigentlich leben. Nicht, was uns äußerlich ernährt, sondern was unser Inneres zusammenhält. Die Priesterregelung aus 5. Mose ist kein romantischer Aufruf zur Unvorsichtigkeit, sondern eine Einladung zur Umordnung, Christus als tatsächliche Quelle von Identität, Trost und Freude. Wer sich darauf einlässt, erlebt nicht immer spektakuläre Wunder, aber oft leise Zeichen, ein Wort der Schrift, das im richtigen Moment trifft, eine unerwartete Tür, ein kleiner Trost mitten in der Müdigkeit. In solchen Momenten wird spürbar, was es heißt, aus Gottes Speise zu leben. Aus dieser Erfahrung wächst Mut, die Zukunft liegt nicht im Griff der Umstände, sondern in den Händen dessen, der selbst unser Anteil ist. Die Priester, die Leviten, der ganze Stamm Levi, sollen keinen Anteil noch ein Erbe mit Israel haben. Die Feueropfer des Herrn und sein Erbteil sollen sie essen. Aber ein Erbteil inmitten seiner Brüder soll er nicht haben. Der Herr ist sein Erbteil, so wie er zu ihm geredet hat. Die priesterliche Versorgung im Alten Bund lädt dazu ein, die eigene innere Versorgung neu zu deuten, nicht zuerst fragen, was ich mir sichern kann, sondern wer mir zugesagt hat, selbst mein Erbteil zu sein. Wo Christus zur eigentlichen Nahrung wird, verwandelt sich der Dienst, ob sichtbar oder verborgen, in ein stilles Mahl mit Gott, das trägt, wenn äußere Sicherheiten brüchig sind. Zwischen zwei Familien, okkulte Sicherheiten oder Gott als unsere Zukunft. Die scharfen Warnungen gegen okkulte Praktiken im 5. Buch Mose stehen nicht zufällig direkt neben den Zusagen der priesterlichen Versorgung. Wenn Israel in das Land kommt, heißt es, dann sollst du nicht lernen, es den Gräueln dieser Nationen gleich zu tun. Es folgt eine lange, nüchterne Liste, Wahrsagerei, Zauberei, Beschwörung, Totenbefragung. Am Ende steht das Urteil, denn ein Gräuel für den Herrn ist jeder, der diese Dinge tut. Hinter dieser Schärfe steht kein gekränkter Gott, der Konkurrenz fürchtet, sondern ein Vater, der weiß, was diese Wege mit einem Herzen und einer Gesellschaft tun. Wer sich an okkulte Sicherheiten bindet, tritt in eine andere Familiengeschichte ein, in eine Geschichte von Angst, Manipulation und Täuschung. Wahrsagerei ist der Versuch, auf übernatürliche Weise etwas über die Zukunft zu erfahren. Menschen tun dies aus Sorge um ihre Sicherheit. Gott schuf uns nach seinem Ebenbild, damit wir ihn widerspiegeln, er vertraute uns sogar die Vollmacht an, über alle anderen Geschöpfe zu herrschen. Als von Gott geschaffene Menschen nahmen wir damit eine sehr hohe Stellung ein. In dieser Stellung musste Adam sich nicht um seine Sicherheit sorgen. Doch der Mensch ist gefallen, und seither sorgen sich alle gefallenen Menschen um ihre Sicherheit. Die Schrift zeichnet an dieser Stelle zwei Zugehörigkeiten, auf der einen Seite die Nationen, die auf Zauberer und auf Wahrsager hören, auf der anderen Seite ein Volk, das lernen soll, seine Zukunft dem zu überlassen, der es erwählt hat. Der Mensch sucht seit dem Fall Sicherheit, wie lange werde ich leben? Wie wird es meinen Kindern gehen? Werde ich scheitern oder bestehen? Okkulte Wege versprechen Antworten, manchmal verbunden mit beeindruckenden Erfahrungen. Aber hinter der Fassade bleibt das Herz unruhig, weil die Beziehung zu Gott umgangen wird. Gottes Weg ist langsamer und unspektakulärer, dafür tragfähig, er stellt sich als Erbe zur Verfügung, nicht als Orakel. Sicherheit besteht dann nicht mehr darin, möglichst viel über morgen zu wissen, sondern darin, zu wissen, bei wem die Zukunft liegt. Das Gesetz legt damit einen tiefen Nerv frei, Vertrauen oder Kontrolle. Wenn Gräuel gesagt wird, meint Gott nicht zuerst moralische Entrüstung, sondern den Schmerz darüber, dass der Mensch sich an Mächte verschenkt, die ihn nicht lieben. In der Gemeinschaft mit Christus beginnt eine andere Bewegung. Je mehr er als das gute Land erfahren wird, als Friede in der Unruhe, als Stimme im Gewirr, als Halt in der Schuld, desto mehr verblassen die Reize verborgener Informationen und garantierter Erfolge. Ein Herz, das sich an Gott gewöhnt, entdeckt, dass es nicht alles wissen muss, um bewahrt zu sein. Darin liegt eine stille Freiheit, die Zukunft bleibt offen, aber sie ist nicht mehr bedrohlich, weil sie von dem gehalten wird, der uns beim Namen ruft. Die alte Grenze zwischen den zwei Familien, der Familie des Lichts und der Familie der Finsternis, verläuft heute mitten durch moderne Lebenswelten. Okkulte Angebote tragen andere Namen, aber zielen auf dasselbe Bedürfnis, Kontrolle über das, was nur Gott gehört. Die Zusage des alten Bundes, dass Gott selbst der Erbteil seines Volkes ist, gewinnt dadurch neue Schärfe. Wer in Christus Gottes Nähe gefunden hat, darf vorsichtig und wach bleiben, aber muss nicht misstrauisch durchs Leben gehen. Ein solcher Mensch weiß, mein Leben ist nicht den Launen unsichtbarer Mächte ausgeliefert, sondern dem treuen Willen dessen, der mich geschaffen und in Christus angenommen hat. In dieser Gewissheit wird das Herz ruhiger und die Hände werden frei, den Tag zu leben, ohne ihn krampfhaft beherrschen zu müssen. Wenn du in das Land kommst, das der Herr, dein Gott, dir gibt, dann sollst du nicht lernen, es den Gräueln dieser Nationen gleich zu tun. Denn ein Gräuel für den Herrn ist jeder, der diese Dinge tut. Und um dieser Gräuel willen treibt der Herr, dein Gott, sie vor dir aus. Die Abgrenzung von okkulten Sicherheiten ist letztlich eine Einladung in eine andere Art von Geborgenheit, weg von kontrollierenden Mächten, hin zu einer Beziehung, in der Gott selbst unsere Zukunft hält. Wer lernt, mit seiner Unsicherheit zu Gott zu gehen, statt nach geheimem Wissen zu greifen, findet Stück für Stück eine Freiheit, die nicht auf Vorhersage, sondern auf Vertrauen ruht. Christus, der verheißene Prophet, unsere Zufluchtsstadt und unser zugeteilter Anteil. Inmitten der Warnungen vor falschen Stimmen erhebt sich eine andere Verheißung, einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern, erstehen lassen. Auf ihn sollt ihr hören. Mose erinnert das Volk an den Tag am Horeb, als die Nähe Gottes als zu überwältigend empfunden wurde und Israel um Vermittlung bat. Gott nimmt dieses Verlangen ernst und kündigt einen Propheten an, in dessen Mund er selbst sein Wort legen wird: Ich will meine Worte in seinen Mund legen, und er wird zu ihnen alles reden, was ich ihm befehlen werde. Das Neue Testament erkennt in diesem Propheten Christus: Mose hat schon gesagt, einen Propheten wird euch der Herr, euer Gott, aus euren Brüdern erwecken, gleich mir, auf ihn sollt ihr hören. In Jesus Christus wird Gottes Reden nicht schwächer, sondern näher, das Wort Gottes tritt in unsere Mitte, wird Mensch, und das Wort wurde Fleisch und stiftshüttete unter uns. Apostelgeschichte 3:22 bezieht diese Verse auf Christus und macht deutlich, dass er der Prophet ist, den Gott seinem Volk, den Kindern Israels, verheißen hat. Doch derselbe Abschnitt des 5. Buches Mose führt direkt weiter zu den Zufluchtsstätten. Wer unabsichtlich Blut vergossen hatte, sollte dort Schutz finden, damit er am Leben bleibt. Die Wege mussten geebnet, die Stätte gut erreichbar sein. Dieses Bild gewinnt in Christus eine überraschende Tiefe: Der, der als Prophet Gottes Wort bringt, ist zugleich der Ort, an den wir fliehen, wenn unser Gewissen uns anklagt. Er steht nicht an der Grenze des Landes, entfernt und kaum erreichbar, sondern mitten im Bereich unseres Lebens. In ihm kommt der dreieine Gott dem fehlermachenden Menschen so nah um, dass die Flucht nicht mehr in die Ferne führt, sondern in seine Gegenwart. Dort wird Schuld nicht verharmlost, aber auch nicht dem kalten Gericht überlassen, sie wird im Licht eines gekreuzigten und auferstandenen Propheten getragen und verwandelt. Die Weisung, den Grenzstein des Nächsten nicht zu verrücken, fügt dieser Linie eine weitere Farbe hinzu. Jeder bekam einen bestimmten Anteil im Land, und dieser Anteil sollte geachtet werden. Menschlich gesehen ging es um Gerechtigkeit und Schutz der Schwachen, geistlich wird eine andere Wirklichkeit sichtbar, Gott teilt zu, und er weiß, was jeder braucht. Übertragen auf Christus bedeutet das, er ist jedem Glaubenden als persönlicher Anteil gegeben, und niemand muss in fremden Feldern wildern, um erfüllt zu sein. Die Versuchung, geistlich Grenzsteine zu versetzen, neidisch auf Berufungen, Gaben oder Wege anderer zu schauen, verliert an Kraft, wenn das eigene Feld als Gabe Gottes wahrgenommen wird. Wo Christus als Zufluchtsstaat erlebt wird, erwacht zugleich die Fähigkeit zur Zufriedenheit mit dem eigenen zugeteilten Stück Land. So verbinden sich in Christus drei Linien des 5. Buches Mose: Er ist der Prophet, durch den Gott unmissverständlich spricht. Er ist unsere Zufluchtsstadt, in die wir mit aller Schuld und Überforderung laufen dürfen, und er ist das gute Land, in dem jeder seinen eigenen, von Gott gesetzten Anteil hat. Aus dieser dreifachen Wirklichkeit erwächst eine stille, aber tragende Lebenshaltung. Wer auf Christi Wort hört, wird nicht von jeder Stimme hin und her geworfen. Wer in ihn als Zuflucht flieht, bleibt nicht von Anklage gelähmt. Und wer in seinem zugeteilten Anteil ruhen lernt, verliert sich weniger im Vergleich mit anderen. Am Ende steht kein perfektes Leben, sondern eine tiefer werdende Beziehung, ein Gehen im Land, das Christus selbst ist, ein Hören auf den Propheten, der das Herz kennt, und ein Wohnen in der Zuflucht, die uns auch dann nicht verlässt, wenn wir über unsere eigenen Grenzen stolpern. Einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern, erstehen lassen. Auf ihn sollt ihr hören. Einen Propheten wie dich will ich ihnen aus der Mitte ihrer Brüder erstehen lassen. Ich will meine Worte in seinen Mund legen, und er wird zu ihnen alles reden, was ich ihm befehlen werde. Die Verbindung von Prophet, Zufluchtsstätten und Grenzsteinen führt zu einer schlichten, aber weitreichenden Konsequenz: Christus wird zur Stimme, die wir ernst nehmen, zum Ort, an den wir mit unserer Schuld gehen, und zum Maß, in dem wir unseren eigenen Anteil annehmen. Wer sich auf diese Weise von ihm sammeln lässt, findet eine Freiheit, in der Hören, Zuflucht suchen und Zufriedenheit keine getrennten Themen mehr sind, sondern Ausdruck eines Lebens, das in ihm verankert ist. Herr Jesus Christus, du bist unser Prophet, das lebendige Reden Gottes, unsere sichere Zuflucht und unser zugeteilter Anteil im guten Land. Wo unsere Herzen nach Sicherheit und Klarheit über die Zukunft greifen möchten, ziehe uns neu zu dir und erfülle uns mit der Gewissheit, dass unsere Zeiten in deinen durchbohrten Händen liegen. Lehre uns, aus dir zu leben wie Priester, die an deinem Tisch sitzen, damit unser Alltag von der Erfahrung deiner Treue und deiner Versorgung geprägt ist. Bewahre uns vor jeder dunklen Quelle und vor dem Drang, mit anderen Anteilen zu konkurrieren, und schenke uns ein Herz, das in deinem Maß vollkommen zufrieden zur Ruhe kommt. Lass dein Wort in uns mächtig werden und unser Denken, Fühlen und Entscheiden prägen, so dass wir als dein Volk in dieser Welt sichtbar aus deiner Gnade und deinem Licht leben. Amen.